mit Herzblut so eine Marke zu führen, ist möglich. Das hätte ich aber dann tatsächlich Vollzeit machen müssen. Und Jonelle wäre dabei auf der Strecke geblieben.
Hallo, ihr hört 5:1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu kommen dann immer 5 Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die eine Personal Brand um sich herum aufgebaut haben, eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sandra Ebert von Black Palms Label, Sue Gears von SoSu, Miriam Jax von Jack's Beauty Line, Sissy von Hardenberg von The Sis Bliss und heute Jessie Weiss. Jessie ist Bloggerin der ersten Stunde. Mit Le Mats gründete sie einen der ersten Modeblogs in Deutschland. Heute betreibt sie den Modeblog Jonelle. Dort schreibt sie über ihr Leben, ihre Leidenschaft für Mode und Interior, Familie, Finanzen und was auch immer sie gerade beschäftigt. Ihr eigenes Modelabel Jour liegt gerade auf Eis. Von Jessie designte und kuratierte Mode kann man aber trotzdem noch kaufen. Sie kooperiert mit Marken wie 10K und Kauf dich glücklich. Warum sie das eigene Modebaby aufgab und wie Kooperationen funktionieren, das erzählt sie bei 5:1. Der Sponsor dieser Episode ist Clark, dazu später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Jessie von Jonelle. Jessie, schön, dass du da bist.
Ja, ganz lieben Dank für die schöne Einladung.
Du bist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren, also im Grunde seit Anfang des Bloggens im Internet unterwegs und hattest erst den Blog Le Mats und bist jetzt bei Jonelle. Für alle, die das noch nicht so gut kennen, kannst du mal erklären, was Jonelle ist und was du da machst?
Ja, also ich habe vor 14 Jahren genau begonnen zu Modebloggen, waren damals quasi mit die Ersten in Deutschland und haben das Genre so mit ins Rollen gebracht, die Influencer der allerersten Generation mit redaktionellem Background. Und mein Job heute ist eigentlich nichts anderes als ein klassischer Chefredaktionsposten. Ich habe mein eigenes Online-Magazin gegründet, Jonelle, mit ein paar Angestellten hier in Berlin. Und wir schreiben tagtäglich über Mode, Interior, Persönliches und Reisen, Wohnen. Alles, was aber auch so ein bisschen an meinem Leben nah dran ist, weil es dann doch ein sehr subjektives Bloggesin geworden ist. Genau.
Und man könnte ja schon sagen, dass du so das Gesicht dieser Marke bist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diese Persönlichkeit da von Anfang an mit reingebracht, weil das ja auch das Bloggen ausmacht. Ne? Und das, so hat es eben auch begonnen. Die persönliche Motivation bei mir war früher die Liebe zur Mode, aber auch zum Schreiben und das Entdecken von Perlen im Netz. Man muss sich vorstellen, ich bin quasi Generation MySpace, da hat man wirklich noch ganz viele spannende Sachen im Netz gefunden oder wenn man auf der Welt unterwegs war. Wir haben immer live berichtet. Heute haben wir natürlich ganz andere Zugänge. Das heißt, es wird immer schwieriger, da wirklich besondere und bewegende Themen rauszusuchen. Und deswegen habe ich das immer sehr nah an meinem Leben orientiert. Das heißt, meine Leserinnen wissen natürlich auch viel über mich und mein Leben und erkennen halt viel aus meinem Leben, von Hochzeit über Kinder bis hin zu allem, was irgendwie so dazugehört hat. Und ich bin auf jeden Fall das Gesicht des Ganzen, aber wir haben ein redaktionelles Team dahinter. Wir haben auch Inhalte, die überhaupt nichts mit meiner Person zu tun haben, aber mit meinen Interessensgebieten.
Okay, alles klar. Und würde Jonelle auch irgendwie mal funktionieren, wenn du nicht so sehr das Gesicht wärst? Oder ist das vielleicht auch mal ein unternehmerisches Ziel von dir, das so ein bisschen unabhängig von dir auch auf eigene Füße zu stellen?
Das war mal eines meiner Ziele und zwar ungefähr zu dem Zeitpunkt um die Geburt meines ersten Sohnes herum, weil mir klar war, ich kann nicht 100% weiterarbeiten. Ich würde gerne mein Team noch mehr in den Vordergrund stellen und habe das auch zu dem Zeitpunkt, waren wir fast 10 Leute und die Koordination, die Verwaltung der ganzen Mitarbeiterinnen und Redakteurinnen war sehr aufwendig. Ich konnte mich meinem eigentlichen Job und Beruf gar nicht mehr widmen. Und das hat einige Probleme mit sich gebracht und halt auch viel in Analysen gezeigt, dass die persönlichen Geschichten oder das, was ich eben selber mache, immer noch das ist, was am meisten geklickt wird. Und der Versuch, das auch auf eine größere Gruppe zu ziehen, hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und das hat ein bisschen gedauert. Ich habe bestimmt 2 Jahre lang haben wir an dieser Idee weitergearbeitet. Und ich dachte auch immer, dass es natürlich toll ist, so ein großes Team zu haben. Das wirkt natürlich ganz anders. Und musste mir irgendwann eingestehen, dass das nicht nur ein wahnsinniger Verwaltungsapparat ist und Kostenapparat, sondern eben auch gar nicht so effizient, wie ich geglaubt hatte, da die meisten Kooperationen oder Partnerschaften dann doch wieder an meiner Person eben hängen geblieben sind.
Okay, und das ist auch jetzt nichts, was du nach ein paar Jahren sozusagen nochmal versuchen wollen würdest, sondern das hast du quasi in allen Facetten durchgespielt. Es hat nicht funktioniert und jetzt bleibt es einfach so, wie es ist, was ja auch toll ist.
Also ja, also ich habe so ein bisschen für mich selber überlegt, wie definiere ich eigentlich Erfolg? Und das habe ich eher daran gemessen, nicht was andere Leute denken, was es ist, sondern wie ich mich mit den Dingen fühle. Und ich habe das eher an, auch Zufriedenheit festgemacht. Also nicht nur, dass ich mit dem, was ich liebe, Geld verdienen kann, sondern eben auch das mit Herzblut mache. Und das ist ab und an verloren gegangen in diesem Verwaltungsapparat. Und deswegen war Erfolg für mich, dass ich von dem leben kann weiterhin und zufrieden damit bin. Und das ist nicht das große Team oder das vermeintlich die vermeintliche Stahlkraft, die das ausstrahlt. Und das war ein riesen Prozess, der mich jetzt im Nachhinein noch glücklicher macht. Das heißt, wir haben zum Beispiel gerade wieder zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt und ich denke eher so, oh Gott, das ist mir schon fast wieder zu viel. Wir sind dann jetzt wieder 5 Leute. Ich möchte eher das Ganze klein und fein und schön halten. Und das ist für mich meine Definition von Erfolg.
Und kannst du dann nicht vielleicht einfach jemanden einstellen, der das managt und du kannst dich auf deine Kernkompetenz und auf deine Kerninteressen konzentrieren?
Das haben wir genauso. Also ich habe schon seit über 3 Jahren, 4 Jahren eine Managerin, die alles für mich koordiniert, die unsere ganzen Kooperationen macht, die Gehaltsverhandlungen und ich quasi diesen Teil meiner Arbeit, den ich früher immer mitgemacht habe, also sprich auch die ganzen Verhandlungen zu führen oder das Budget monetäre zu klären, das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist eine Riesenerleichterung. Ich habe auch die Buchhaltung inzwischen komplett abgegeben. Ich habe die früher immer noch selber gemacht. Also ich habe mich schon getraut, Dinge abzugeben, die mir jetzt einfach nicht so leicht fielen oder leicht von der Hand gingen, sondern eben nur Zeitfresser waren. Und jetzt eben auch wieder Assistentinnen für die Redaktion, die vor allen Dingen vorbereiten, im Hintergrund viel abarbeiten, was wir so zu machen haben und die das Ganze dann unterstützen. Also das funktioniert eigentlich im Moment richtig gut.
Super. Ich würde heute gerne mit dir über Personal Brands sprechen, also über deine eigene. 2015 hast du Jour gegründet. Was gab dir denn damals den Anstoß, ein eigenes Label zu gründen? Was hat dir Lust darauf gemacht?
Ganz unterschiedliche Aspekte, weil diese Freiheit, Sachen auszuprobieren, die hat man nicht in jedem Job. Und die wurde mir schon sehr früh in die Wiege gelegt. Und ich konnte von TV-Moderation über Workshops bis hin eben zum Fotografieren, Schreiben, kreativ sein, eigentlich alles ausprobieren. Wir haben Pop-up-Shops gemacht und das Thema selber Mode kreieren. Unser Ansatz war mit Jour immer Contemporary Basics, aber in bestmöglicher Qualität, die aber eben auch bezahlbar sind. Da haben wir einfach eine Lücke gesehen damals und ein eigenes Produkt dann tatsächlich auch physisch in den Händen zu halten, ist gerade, wenn man so online affin ist wie ich, die alles online macht, tatsächlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und es war einfach eine Riesenherausforderung und hat mich total gereizt. Und ich gehe mal nach so einem Bauchgefühl, was möchte ich gerne noch ausprobieren, was möchte ich gerne noch vielleicht erreichen oder mal testen für mich, ob das vielleicht auch langfristig eine Möglichkeit sein könnte zu dem redaktionellen journalistischen Teil. Und so ist dann Jour entstanden, weil aber auch meine Geschäftspartnerin Pia auf mich zugekommen ist, die die gesamte Produktion übernommen hat und da ihr gesamtes Know-how lag, das ich gar nicht hatte, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich darauf Bock hätte. Und ich war tatsächlich total Feuer und Flamme und dachte, das ist das, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen als Herausforderung fehlt. Und wir haben es aber nicht als Business gegründet, sondern es war immer klar, Journal ist meine Haupteinnahmequelle und auch mein Hauptjob. Aber lass es uns doch mal nebenbei machen, ausprobieren und ein bisschen testen.
Gab es da irgendwelche Vorbilder, die dich auch dazu inspiriert haben?
Also zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele Blogger, die tatsächlich ihre eigene Marke hatten. Das war sehr neu, in Deutschland vor allen Dingen. Zu dem Zeitpunkt gab es Chiara Ferragni aus Italien, die natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level und international wesentlich bekannter das gemacht hat. Aber es gab eigentlich nicht so viele Vorbilder im klassischen Sinne, sondern eher die Kooperation, die wir in den Vorjahren gemacht hatten. Also es gab immer diverse Anfragen von Marken, das gemeinsam zu machen oder eine Linie aufzusetzen. Und das hat sich alles nicht so richtig angefühlt. Und selber machen ist natürlich nochmal eine ganz andere Freiheit. Dadurch natürlich auch viel intensiver, weil man wirklich jeden Schritt selber entscheiden muss. Und das fand ich etwas verlockender, als das wieder an jemand anderes auszugliedern.
Kurze Werbeunterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal leider richtig teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch die Zeit kommt. Und dann ist mir Clark über den Weg gelaufen, eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherung zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherung keine Gedanken machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar, also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 5:1 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5:1, 5 und 1 jeweils als Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Jessie. Ich würde ganz gerne mal in diesen Prozess eintauchen. Also wie fängt man da an? Was sind auch die Gedanken? Worauf spezialisiere ich mich? Was möchte ich vielleicht kreieren, was es noch nicht gibt? Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also wie ist dieser Vorgang von der Idee bis zu dem Produkt? Welche Schritte liegen dazwischen? Was muss man alles bedenken?
Ja, wir haben natürlich nach einem Ansatz gesucht, der auf jeden Fall einen gewissen USP hat. Also der Unique Selling Point musste da sein. Denn wenn man ehrlich ist, auch 2015 gab es natürlich modetechnisch eigentlich schon alles, was man sich vorstellen kann, in den unterschiedlichsten Preisvariationen. Aber Contemporary war noch nicht so groß. Also sprich, Produkte, die so, ich sag mal, zwischen 100 und 300 Euro maximal liegen, die aber wirklich eine gute Qualität haben. Problem dabei ist oftmals, dass du nicht so große Bestellmengen abnehmen kannst wie Designer oder Luxushäuser und die Finanzierung sehr, sehr problematisch ist. Also uns war wichtig, dass wir von vornherein das selber finanzieren können und uns selber tragen können. Das heißt, gewisses Grundinvestment musste natürlich da sein. Wir haben erstmal möglichst kleine Mengen produziert, aber uns überlegt, was sind die Produkte, die uns besonders machen. Und das haben wir sehr, sehr eng an meinem Stil orientiert, weil die Leserinnen natürlich mir vertrauen, mich kennen, auch wissen, was ich gerne trage und das einfach komplett authentisch an meinem Kleiderschrank orientiert, was es darin noch nicht gibt, was aber, was ich total gerne trage, was vielleicht von der Qualität her noch nicht gut funktioniert hat. Und so haben wir uns da entlang gehangelt, eben die perfekte Seidenbluse, das optimale Leinen-T-Shirt, die schöne Pumphose, später wurden daraus Kaschmir-Jogginghosen und man ist immer sehr schnell, verlockt gewesen, noch andere Sachen auszuprobieren, andere Produktgruppen, vielleicht dann noch ein bisschen trendiger zu werden. Wir mussten uns aber immer wieder darauf fokussieren, nein, wir wollen ein Basic-Label bleiben, weil das ist das, was wir gut können. Wir haben sehr, sehr lange an den Schnitten gefeilt, unheimlich lange Samples hin und her geschickt, oftmals viel zu lange, muss man dazu sagen, aber das ist auch ein Learning. Und da wirklich geguckt, dass der Fit 100% stimmt, weil das ist das, was uns eben besonders gemacht hat in Kombination mit den Materialien.
Jetzt sagst du, ihr hattet da ein gewisses Invest. Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber wie viel Geld braucht man denn, um so eine kleine Kollektion erstmal zu produzieren?
Also wir hatten natürlich nicht nur die Kollektion produziert, wir haben zum Beispiel natürlich auch die Marke eingetragen. Du musst wir haben eine GmbH und KKG gegründet, du musst zum Notar gehen, also es gibt gewisse Grundkosten, die zahlen sich nicht mal eben so von alleine, den Online-Shop aufzusetzen, Programmierer dran zu setzen, die Kontakte herzustellen. Wir hatten zu Beginn, da es ja auch eben die eine GmbH-Gründung war, mussten natürlich mindestens 25.000 Euro vorhanden sein. Und wir haben insgesamt um die 50.000 Euro investiert, genau, gemeinsam. Und haben das Risiko halt auf uns beide verteilt. Und das war ein super guter Starting Point, weil wir von dort aus natürlich erstmal die Ware ordern konnten und auch direkt bezahlen konnten, was wiederum natürlich für ja, Loyalität auch dem, dem Produzenten gegenüber wichtig war. Und deswegen war das so der Startpunkt und wir konnten uns dann direkt mit dem ersten Verkauf auch refinanzieren und das dann wieder neu investieren in die Marke.
Ja. Ach super, das ist natürlich toll, wenn das dann auch gleich so aufgeht, ne?
Das war tatsächlich ein mega Erfolg damals. Also hätte ich auch niemals mit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Wir hatten natürlich ein paar Kennzahlen von meinem Blog, weil wir mit Affiliate-Marketing viel arbeiten oder auch in Kooperationen natürlich auch immer auf Sales und Abverkäufe geschaut haben und auch damals schon über Affiliate immer einen, ja, eigentlich sehr gute Werte erzielt haben. Und mir klar war, wenn ich zu 100% hinter den Produkten stehe, dann werden das meine Leserinnen bestimmt auch tun. Und den Kundenstamm konnten wir daher auch sehr schnell aufbauen. Und da hatten wir auch sehr viele treue Käuferinnen dabei, die auch immer wieder eingekauft haben.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurück in den Prozess gehen, wie funktioniert das, wenn du dir jetzt ausdenkst, okay, ich will ein Kaschmir-Jogginghose gerne machen? Bringst du dann deine Ideen ein und die Pia hat das Design gemacht oder wie ist der Prozess sozusagen?
Also ich bin keine Modedesignerin und Pia ist es auch nicht. Wir haben uns eine Modezeichnerin, eine Designerin gesucht, die für uns die technischen Zeichnungen gemacht hat, anhand unserer, ja, und anhand unserer Beispiele. Also da ging sehr, sehr viel Recherche bei rein, haben verschiedene Schnitte rausgesucht und dann immer wieder wirklich mit dem, ja, mit dem Maßband an den Produkten gestanden und geschaut, wie wir die Maße eben gerne hätten und das uns vorstellen. Das wird dann gezeichnet, geht an die Produktion und die erstellen daraufhin ein Sample. Es gibt vorher aber auch Stoffproben, das heißt, man kann schon mal auswählen, in welche Richtung das gehen soll. Und dann kommt im Bestfall natürlich schon ein schönes Produkt bei raus, aber das ist nie der Fall. Das heißt, du kriegst immer Samples zurück, wo man denkt, ach du Jemine, wie sollen wir denn damit weiterarbeiten? Und das geht dann eben so lange hin und her, bis du zufrieden bist mit Schnitt und Qualität.
Und wie lange dauert das?
Also bei uns hat es viel zu lange gedauert. Wir waren teilweise an einem Teil so ein halbes, dreiviertel Jahr mit dran, weil es immer hin und her ging. Das ging später natürlich ein bisschen schneller, vor allen Dingen, wenn wir nur noch Farben angepasst haben oder nur noch Kleinigkeiten verändert haben. Aber so die Grundschnitte, die haben sehr, sehr lange gedauert.
Und wie findet man dann so einen Produzenten?
Das ist genau die Frage, die ich mir vorher auch gestellt hatte. Und darauf keine Antwort wusste, weil es natürlich nicht mein Gebiet war. Und das ist eben genau Pias Expertisenfeld gewesen, die vorher auch in der Produktion für diverse Modelabels gearbeitet hat und sich einfach schon Kontakte aufgebaut hatte. Und die hatte einen sehr zuverlässigen und tollen Kontakt in der Nähe von Shanghai mit einer, ja, einer Agentur, wo wir dann im Sampling Room quasi geschneidert wurden. Also es ging gar nicht erst in eine große Produktion oder in so einen großen Laden, sondern wurde in diesen kleinen Stückzahlen, die wir geordert haben, vor Ort produziert. Und das war tatsächlich ein persönlicher Kontakt von ihr. Ja, und sie hat das dann zweimal im Jahr auch dort drüben abgenommen, sich alles angeguckt, Arbeitsbedingungen etc. gecheckt. Und das war eben dann das, was sie mit reingebracht hat.
Worauf achtet man denn bei der Auswahl? Also du hast gerade die Arbeitsbedingungen angesprochen. Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema. Genau, was für Kriterien hattet ihr, bevor ihr euch festgelegt habt?
Also vor allen Dingen natürlich ihr Wissen auf dem Gebiet, die Erfahrung, die sie auch mit der Produktion gemacht hat. Da erkennt man relativ schnell, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und ob das nicht nur ein zuverlässiger Partner ist, sondern eben auch, dass die Arbeitsbedingungen stimmen und dass die Preise stimmen. Also natürlich keine Ramschware und aber auch trotzdem Preise wiederum, die fair waren. Dann werden solche Sachen ja auch entweder verschifft oder mit dem Flugzeug eingeflogen und da achtet man natürlich ganz klar auch auf die Kosten, aber vor allen Dingen auf die Ausfertigung. Also wie werden die Produkte wirklich auch im Sampling schon gemacht? Wie sehen die wirklich aus? Wie wird das verarbeitet? Das war für uns super wichtig. Und wir haben ja jetzt die letzten 2-3 Jahre eigentlich gar nichts mehr gemacht und uns jetzt ja auch vor kurzem dazu entschieden, gar nicht weiterzumachen. unter anderem aus den Gründen, weil wir nicht mehr fanden, dass wir diesen Weg, vor allen Dingen auch in China zu produzieren, weitergehen konnten. Also unser Wissen auf dem Feld nach der Nachhaltigkeit oder wie eben nachhaltig produziert wird, stimmte irgendwann nicht mehr mit diesem ewig weiten Weg von dort drüben überein. Mhm. Oder dass wir nicht bis aufs Garn feststellen konnten, wo ein Produkt herkommt. Das kannst du ja inzwischen viel, viel besser machen. Und wir hätten unsere Marke einfach komplett diesen diesem Ansatz viel, viel mehr unterwerfen müssen. Und das wäre wiederum nicht nur ein Relaunch gewesen, sondern auch ein Arbeitsaufwand, den wir einfach beide nicht mehr stemmen konnten. Und das war über die Jahre jetzt, es sind ja jetzt fast 6 Jahre, war das so das wichtigste Learning eigentlich. Ne? Die Branche verändert sich wahnsinnig schnell und man muss ständig schauen, dass man da auch mit allen Standards noch auf einer Linie ist.
Und könnt ihr euch das vorstellen, irgendwann, wenn ihr wieder mehr Zeit habt, das dann unter dem Aspekt wieder aufzunehmen? Wobei man ja natürlich auch sagen muss, nachhaltiger geht's ja nicht, als einfach nicht zu produzieren im Grunde.
Exakt.
So, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man im Grunde ja auch, also wenn, dann will man total PC sein oder man will das Kleidungsstück ja auch so, also dem irgendeinen Wert geben, den es quasi auf dem Markt noch nicht gibt.
Genau. So. Und diesem Ansatz, ne, dem wollten wir halt immer treu bleiben und es war zum Ende hin gar nicht mehr möglich. Mhm. Und da hat unser beider Bauchgefühl einfach gesagt, das ist jetzt gerade, das fühlt sich gerade nicht mehr so optimal an, weil uns aber auch vor allen Dingen die Zeit dafür fehlte. Und die intensive Recherche, die Umstellung von der Produktion ist wahnsinnig aufwendig, überhaupt was zu finden. Und auch dann mit Herzblut so eine Marke zu führen, ist möglich. Das hätte ich aber dann tatsächlich Vollzeit machen müssen. Mhm. Und Jonelle wäre dabei auf der Strecke geblieben. Aber das ist natürlich nicht nur mein Haupteinkommen, sondern auch meine Marke, an die ich liebe, an die ich glaube und was ich auch sehr gerne mache. Mhm. Und das war am Ende tatsächlich eine Entscheidung zwischen diesen beiden Marken. Ausschließen wollen wir überhaupt nichts. Wir sind auch nach wie vor immer in engem Kontakt und überlegen auch, wenn uns mal was einfallen sollte, ob wir dann nochmal den Faden einfach aufnehmen. Ich habe aber jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren schon Kollektionen mit anderen Marken wieder gemacht und konnte dort mein Know-how eben einfließen lassen. Und wir haben auch vor kurzem eine Sweatsuit-Kollektion gemacht mit 10K. Die sitzen hier in Berlin und haben eine komplett nachhaltige Produktion in der Türkei. Da habe ich sehr, sehr viele Einblicke wieder gewonnen, auch von der Stoffherstellung, wie die Biobaumwolle da behandelt wird. Die machen sich wahnsinnig viele Gedanken zum Packaging, dass das komplett abbaubar ist. Und da kann man wirklich beobachten, da sie eben die Produktion für auch viele andere Labels machen, hier aus Deutschland, wie man jetzt heute auf welchem Niveau arbeiten muss, um auch nachhaltig zu arbeiten. Mhm. Und das hat mich total beflügelt, dass es da draußen halt schon so viele tolle Ansätze gibt, mit denen wir einfach zusammenarbeiten können und uns zusammentun können. Und so ist dann eben auch die Jonelle und 10K-Kollektion entstanden für eben Sweatsuits. Und da machen wir jetzt einfach direkt die nächste Runde, weil das so erfolgreich gelaufen ist.
Ja, super, Glückwunsch.
Ja, das ist auf jeden Fall voll schön. Und das kann ich wiederum gut neben Jonelle stemmen und mich da eben auf die Expertise verlassen, ohne es komplett selber machen zu müssen. Und das ist im Moment der bessere und vor allen Dingen auch einfachere Weg.
Mhm. Ja, das ist natürlich super, da quasi im Grunde sich zusammenzutun mit Leuten, die halt die Expertise haben für das, was auch gerade gebraucht wird. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Kunde quasi tatsächlich sehr doll auf sowas achtet, ne?
Absolut. Wir haben gerade die deutschen Kundinnen sind unheimlich anspruchsvoll. Und das möchte ich gar nicht negativ hervorheben, im Gegenteil, sondern sehr positiv. Also es schießt manchmal natürlich auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber wir haben eine sehr, sehr konsumkritische Gesellschaft und auch viele Käuferinnen gehabt, die wirklich sehr, sehr viele Nachfragen gestellt haben. Und das ist nur richtig und wichtig. Und ich möchte eigentlich auf jede dieser Fragen auch die komplett richtige Antwort geben können. Und das ist zum Beispiel bei 10K absolut möglich. Da haben wir auch im Rahmen der Kollaboration das auch an ein paar Influencerinnen rausgeschickt. Und die haben dann auch konkret nachgefragt, was heißt denn Biobaumwolle, was heißt denn komplett nachhaltige Produktion, und haben da eben noch mehr Informationen eingefordert. Und das spricht eigentlich dafür, dass wir da auf dem allerbesten Wege sind, ne? Mhm. Den Konsum auch zu hinterfragen, ja, ob man das jetzt wirklich braucht.
Mhm. Und Genau, du hast ja jetzt beide Modelle ausprobiert, also quasi komplett selber produziert. Da meintest du ja schon, ein Vorteil ist, dass man einfach noch freier ist als in Kooperation.
Ja, wobei das stimmt gar nicht so richtig. Das merkt man dann in einem Prozess, wenn man anfängt. Natürlich ist man nicht an Stückzahlen gebunden oder an Verkaufszielen, die dann eine andere Marke wiederum mit reinbringt. Aber man stößt trotz alledem auch bei der eigenen Marke an sehr viele Grenzen. Und wir mussten auch dort immer wieder Einschränkungen machen oder auch Kompromisse finden, ne? Weil du bekommst zu einem gewissen Preis eben nun mal nur die und die Qualität und kannst dann auch nur gewisse Stückzahlen machen. Du kannst manchmal schnitttechnisch von dem, was sich wirklich gut verkauft und dem, was man gerne machen würde, nicht zu weit entfernen. Und das sind alles Learnings gewesen, dass du, egal was du machst, auch wenn es frei ist, doch immer Kompromisse machen musst. Und mit dem Wissen kann ich viel, viel besser leben, weil ich das einmal selber ausprobiert habe und komplett die Transparenz durch die, ja, durch diese direkte Vor-Ort-Arbeit quasi habe und kann jetzt dadurch mein Wissen auch viel besser einbringen mit den Marken, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und verstehen, was eigentlich so ein Produktionsprozess eigentlich bedeutet.
Mhm. Du musst dann ja nicht mehr alles machen. Was ist dann deine Rolle in so einer Kooperation, außer dass du natürlich dann das Gesicht bist?
Ich mache die ganze kreative Direktion und entwickle die Produkte komplett mit. Also sowohl die Schnitte und Stoffe und Farben, die entscheide ich dann komplett. Ich habe gerade zum Beispiel wieder die letzte WhatsApp bekommen. Jetzt sind unsere sind so Stoffpatches angekommen mit den Farben, die wir ausgesucht hatten. Die guckt man sich jetzt im Tageslicht an, ob sie so rausgekommen sind, wie wir es uns vorstellen. Und dann werden die erst in Auftrag gegeben, wirklich zu produzieren. Auch das ist dann natürlich eine etwas schwerwiegendere Entscheidung, wenn du sagst, wir entscheiden uns jetzt für diesen Ton, dann wird davon erstmal ganz, ganz viel Ware und Meterware erstellt und dann gibt's halt auch keinen Zurück mehr, ne? Also wenn mir dann doch die Farbe nicht mehr gefällt, später, dann habe ich einfach Pech gehabt, ne? Du musst dir halt tatsächlich von so einem Mini-Swatch musst du dir die angucken und feststellen, ist die gut oder ist die nicht gut. Also es ist schon nicht so einfach, aber meine Rolle ist da wirklich tatsächlich ganz, ganz eng bei dem Design-Team dran und die übernehmen aber dann eben die gesamte Produktion vor Ort, die Ordermengen, die ganze Logistik, die dahinter steckt und dann gemeinsam entwickeln wir die Zeitpläne und dann natürlich auch entsprechende Marketingmaßnahmen, Release-Dates und alles, was so dazugehört. Also das, die Vermarktung liegt dann natürlich größtenteils auf meiner Seite am Ende.
Okay, und wie ist das dann? Gehst du damit auch in finanzielles Risiko oder bist du quasi nur am Gewinn mit beteiligt?
Ja, gute Frage. Das ist unterschiedlich, wie man es eben verhandelt. Mhm. Und zum Beispiel mit 10K ist es so, dass wir da ohne Risiko reingehen können, weil die mit der Produktion so eng verbandelt sind und die Abnahmemengen so gut optimiert haben, dass es tatsächlich möglich ist, ohne im Vorfeld rein zu investieren. Und wir gehen jetzt auch schon mit einem tollen Erfolg da raus, weil die letzte Kollaboration wurde zu 91% abverkauft, ohne Sale. Und das ist natürlich Wahnsinn und ein richtig tolles Ergebnis. Das heißt, wir sind da eigentlich recht positiv und optimistisch. Und mir wird auch immer wieder gezeigt, man muss einfach sehr gut auf sein Bauchgefühl hören können. Mhm. Und jetzt auch nicht übers Ziel hinausschießen. Wir brauchen jetzt nicht 5 verschiedene Farben. Lass uns 2 tolle Farben nehmen, die wir richtig, richtig gut finden und dann bauen wir den Rest drumherum.
Und habt ihr jetzt in der zweiten Kooperation, ging es dann im Grunde nur noch um die Farben oder habt ihr auch noch neue Teile oder Schnitte verändert oder?
Alles verändert, also es gibt jetzt auch dann nicht nur unsere Sweatpants und Sweater, sondern die Schnitte verändern sich auch noch mal ein bisschen von den Oberteilen und es gibt kurze Hosen, also kurze Sweatpants in Kombination mit den Sweatern. Da haben wir nochmal die Schnitte verändert. Jetzt wird es ein bisschen mehr so College-90s-Style, ein bisschen mehr Oversize. Vielleicht auch meinem Babybauch geschuldet, dass ich da ein bisschen mehr Platz brauche gerade. Und das wird dann einfach nochmal ein anderer Ton, weil das jetzt natürlich dann auch eine Frühling-Sommer-Kollektion ist und eben nicht mehr komplette Winterware. Also da sind wir nochmal komplett neu rangegangen, aber können uns natürlich da schon auf die ganzen Schnittmuster verlassen, die schon in der Vergangenheit von der Marke kreiert wurden.
Und nochmal zum Verständnis, wie lange dauert dann dieser Prozess? Also ich glaube, du hast so vor 3-4 Wochen da wieder mit angefangen,
an der Kollektion zu arbeiten. Ja, also konkret haben wir da schon seit 2 Monaten im Prinzip uns überlegt, wie wir weitermachen. Jetzt haben wir die Stoffpatches vor 2 Wochen angefordert in den Farben. Die sind jetzt angekommen. Je schneller wir uns dafür entscheiden, desto schneller können wir einen Auftrag geben. Dann können wir die ersten Samples ordern. Also es braucht mindestens 3 Monate, würde ich sagen. Aber mit dem Learning vom letzten Mal können wir das jetzt ein bisschen beschleunigen.
Okay. Und du hast ja auch so eine tolle Kooperation mit Kauf dich glücklich gehabt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das war eine schöne Anfrage, die ich bekommen habe im vorigen Jahr, schon vor 2 Jahren inzwischen, eine Kollektion zu machen. Und ich habe eben überlegt, was habe ich noch nicht gemacht und was würde ich aber gerne machen? Also wie kann ich auch da wieder mein Wissen erweitern? Und daraus ist eben eine Mini-Me-Kollektion entstanden. Ich habe 2 Söhne und es gibt immer nur Mini-Me-Looks für Mama und Tochter, aber irgendwie nicht für Mama und Jungs. Und dementsprechend habe ich gesagt, das wäre mal eine schöne Herausforderung, da Teile zu kreieren, die wirklich unisex sind, ne? Die von beiden Geschlechtern angezogen werden können. Und da haben wir wirklich eine sehr, sehr große Kapselkollektion entwickelt, also mit über 20 Teilen. Das war unheimlich aufwendig. Der Designprozess, wo ich auch komplett mit involviert war, haben wir bestimmt über ein halbes Jahr dran gesessen, bis überhaupt die ersten Samples quasi ankamen. Also das war schon sehr, sehr aufwendig, hat aber unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist aber auch nochmal was anderes für Kinder zu designen und da auch wirklich die richtigen Größen und Schnitte zu entwickeln als für Erwachsene. Und da habe ich auch wieder sehr, sehr viel gelernt.
Das glaube ich. Und gibt es da eine Fortsetzung?
Davon gibt es im Moment keine Fortsetzung. Die Mini-Me-Looks haben wir jetzt erstmal bei 10K gemacht. Und jetzt gerade nehme ich keine neuen Kollaborationen an, weil ich jetzt mein 3. Kind erwarte und dieses Jahr ein ganz klein bisschen ruhiger machen möchte. Und nächstes Jahr von mir aus kann ich wieder durchstarten und wieder ein bisschen mehr machen.
Und was wäre da so dein Wunsch? Was würdest du gerne als nächste Kollaboration machen?
Ich bin so ein bisschen wunschlos glücklich, ehrlicherweise, momentan, weil wir jetzt so viele schöne Produktionen machen konnten in den letzten Jahren. Und das gerade, was die Kollektion angeht, das ist ja immer nur so ein kleines Add-on zu unserem Daily Business. Das ist ja quasi nur ein Zweig von Journelle und es ist gar nicht mein Hauptgeschäft. Also das ist dann zwar sehr zeitaufwendig immer, macht auch Spaß, aber ich bräuchte diese Zeit theoretisch auch, um meine Marke weiter voranzubringen, auch wenn ich diese Seitenprojekte eigentlich immer auch als Unterstützer des Ganzen sehe. Deswegen habe ich jetzt gerade eigentlich gar nicht so konkrete Wünsche oder Pläne, wobei ich sagen muss, dass ich gerade schon wieder so ganz spontan überlege, doch nochmal so eine Newborn-Collection zu machen mit Kiddo zusammen. Das ist ein Online-Shop aus Österreich, die machen ganz, ganz tolle Kindersachen, aber auch Möbel, Kindermöbel, ob man da nochmal eine kleine limitierte Edition vielleicht rausbringt, aber die Gründerin ist selber gerade zum 3. Mal Mama geworden und wir haben beide irgendwie so ein bisschen Feuer unterm Hintern und wollen immer alles machen, aber in der Umsetzung müssen wir uns vielleicht mal so ein bisschen bremsen, gerade was auch so Themen wie Wochenbett angeht, aber darauf hätte ich tatsächlich auch nochmal Lust. Ich kriege nämlich jetzt ein Mädchen und da dann nochmal vielleicht so kleine süße Babyklamotten, wenn vielleicht die eine oder andere dann doch Rüsche dran ist, ist nochmal was anderes als für Jungs zu designen. Das heißt, da würde ich mich einfach wieder von meinem Bauchgefühl treiben lassen und gucken, wenn ich da jetzt gerade Lust habe, aber auch mich danach fühle und glaube, dass das zeitlich umsetzbar ist, dann mache ich einfach meistens, ohne groß drüber nachzudenken.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Rolle von Instagram für Personal Brands und für Verkäufe zu sprechen kommen. Wie siehst du das? Du hast ja jetzt miterlebt, wie sich das auch verändert hat. Ich glaube, bei Jour war es noch nicht ganz so. Da gab es zum Beispiel auch noch nicht die Shopping-Funktion direkt in der App und so weiter. Aber es entwickelt sich ja alles dahin, dass Instagram im Grunde auch wie so eine Verkaufsplattform wird.
Ja, leider.
Ja, also du siehst das eher negativ?
Also es ist, die Leichtigkeit ist natürlich schon flöten gegangen. Und selbst ich fühle mich, da ich ja auch Konsumentin bin, oftmals überfordert von diesen ganzen Angeboten und dass wirklich in jeder Insta-Story was verkauft werden muss. Es ist nicht optimal, das alles immer so krass zu mixen. Also ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, aber da möchte ich selber auch darauf zugreifen können oder es vielleicht auch ausblenden können, wenn es nicht unbedingt da ist. Aber natürlich kann ich nicht sagen, dass es nicht wichtig wäre für mein Business. Denn wir haben früher beispielsweise natürlich die meisten Abverkäufe über unser Blog generiert. Da hatten wir auch noch wahnsinnige Aufrufzahlen. Und die sind in den letzten Jahren ganz klar durch Instagram und durch diese 24/7-Mentalität sind die Zahlen natürlich runtergegangen. Und es wird immer schwieriger, auch für gute Inhalte, tollen Content, die Leute wirklich auf die Seite zu holen oder dass sie dort länger verweilen. Das heißt, die meisten Entscheidungen werden auf Instagram getroffen und die Kaufentscheidungen werden auf Instagram einfach innerhalb kürzester Zeit auch umgesetzt, dadurch, dass du halt sofort shoppen kannst. Also ich habe neulich auch wieder mal ein Oberteil verlinkt direkt in den Shop und dann gehen da auf einmal 5000 Leute rein und das Ding ist ausverkauft innerhalb kürzester Zeit. Das war dann auch ein bisschen ein Glückstreffer. Irgendwie hat es gerade den Zeitpunkt, einen guten Zeitpunkt dafür erwischt. Diese Macht, die ist irgendwie verrückt und aber auch spooky zugleich, dass du halt nicht mehr ohne kannst. Also diese Visibilität ist schon sehr, sehr wichtig auf Instagram und wir brauchen es vor allen Dingen in den Stories, auf jeden Fall für unser Daily Business, um auch Beiträge zu bewerben, um Inhalte auf Journal zu bewerben. Facebook ist, was das angeht, total tot. Das war früher unser absoluter Traffic-Lieferant. Mhm. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen mir LinkedIn ein bisschen genauer an, ob das für uns zutreffen könnte. Aber ja, das ist ohne Instagram geht's halt im Moment nicht.
Mhm. Und glaubst du denn, dass so eine Story besser funktioniert, wenn da so ein Shopping-Link oder so ein Upswipe oder sowas drin ist? Also gucken die Leute das dann lieber, wenn sie direkt sozusagen eine Connection haben können und sich was aus deiner Story nach Hause holen können?
Wenn die, wenn es vom Verhältnis her stimmt, wenn ich jetzt das nicht den ganzen Tag mache, sondern eben auch noch andere Inhalte zeige, dann funktioniert das total gut. Aber man darf die Konsumentin auch nicht überfordern, ne, und den ganzen Tag irgendwie einfach nur auf Abverkäufe abzielen. Also das ist auch, da kriege ich selber irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe zum Beispiel heute auch 2 Kooperationen online gestellt, die konnte man ganz gut verbinden, aber dann möchte ich das jetzt auch erstmal die nächste Woche eben nicht mehr. Ne? Also, dass man das wieder ganz gut einteilt, dass man dann einen guten Rhythmus findet, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
Hm. Und dass du das für dich weglässt, weil du das eigentlich ein bisschen kritisch siehst, kommt aber nicht in Frage, weil es dann mit zu dem Business gehört und halt einfach besser funktioniert, wenn man das Spiel mitspielt, oder?
Ja, also ich sag mal so, ich kriege dann, wenn ich es nicht verlinke, so viele Direktnachrichten, wo was her ist und inzwischen sogar auch E-Mails und kann das gar nicht mehr bewältigen, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, das einfach in der Story zu verlinken. Das fällt mir dann nicht schwer und das finde ich auch in dem Verhältnis, wie ich es mache, überhaupt nicht schlimm oder verwerflich.
Ja.
Und sehe das auch nicht unbedingt kritisch, wenn es halt transparent gekennzeichnet ist.
Mhm. Naja, klar. Ich meine, du bist natürlich auch dadurch, dass du da stehst und dass man durch Instagram ja auch einfach durch diese DMs sozusagen so ansprechbar ist. Ich weiß nicht, wie schaffst du das mit deinem Energiehaushalt?
Ich muss sagen, ich antworte, oder weil es halt zeitlich nicht möglich ist, nicht mehr heben. Das funktioniert einfach nicht. Manchmal bin ich in einem Flow, dann kann ich schnell irgendwie antworten. Manchmal schaffe ich es aber einfach nicht. Und es gibt ja diesen Filter, dass du Anfragen zwar bekommst, aber sie nicht annehmen musst. Also ja, von Personen, denen man selber eben nicht folgt. Und da ist mein Ordner immer bis zum Bersten gefüllt. Mhm. Und so kann ich wenigstens immer mal so drüber scrollen und gucken, okay, was sind die meistgestelltesten Fragen oder die am häufigsten gestellten Fragen. Mhm. Dann versuche ich die in meiner Story eben zu beantworten.
Mhm.
Genau. Das heißt also so richtig Community Management habe ich dafür nicht, weil ich diese persönliche Bindung auch immer noch sehr gerne mag. Also ich fände es komisch, den Account abzugeben, dass da jemand Fremdes dann auf dann doch persönliche Fragen antwortet, da mitunter da auch noch mal viel persönlichere Themen angesprochen werden und ich das Feedback auch immer ganz toll finde. Aber es beflügelt mich jetzt nicht in meiner Arbeit, genauso wie negative Kritik ist das für mich immer ganz interessant zu wissen, aber es ist jetzt nicht so, dass es mir einen absoluten Kick oder Höhenflug verleiht. Im Gegenteil, das ist für mich eben meine Arbeit und ich möchte gerne eben Dinge, die ich schön finde oder die ich selber gut finde, gerne teilen. Und wenn das andere Leute auch beflügelt oder die das toll finden, dann freut mich das natürlich, sehr klar.
Mhm. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende, weil unsere halbe Stunde schon mehr als voll ist. Aber ich würde ganz gerne zum Ende fragen, wir sind ja bei 5:1. Hast du 5 Tipps an Leute, die gerne ein eigenes Personal Brand gründen möchten, vielleicht auch eine Marke aufbauen wollen oder ein Produkt auf den Markt bringen wollen, worauf müssen die achten? 5 Tipps.
Also gar nicht so einfach. Aber an allererster Stelle sollte natürlich die Frage stehen, was ist dieses Produkt? Braucht das die Menschheit da draußen? Was ist eben der Unique Selling Point? Mein USP, wie kann ich mich abheben von anderen? Und ganz, ganz gründlich auf Herz und Nieren, bestmöglich auch objektiv draufschauen lassen, vielleicht von Freunden oder auch unbekannten Leuten, ob diese Idee sinnig ist und ob dafür Platz draußen ist. Da natürlich wahnsinnig viel Herzblut dafür haben. Also selbst wenn alle sagen, das ist Quatsch, wenn du da 100% hinterstehst, dann mach's einfach. Hör auf dein Bauchgefühl. Das ist für mich immer der größte Motivator gewesen. Also ich habe immer sofort gemerkt, wenn was nicht funktioniert und wenn ich eigentlich schon im Kopf dachte, boah, löst jetzt in mir nicht die größte Begeisterung aus, ist zwar ganz nett, aber ist vielleicht dann doch, dann immer sofort, nein, auf gar keinen Fall machen. Aber wenn da einfach so ein krasses Herzblut dahinter steckt und man so begeistert ist von der Idee, dann go for it. Dann natürlich ein finanzielles Polster sollte man, wenn man an seiner Idee arbeitet, auf jeden Fall aufbauen, sich überlegen, wie viel Geld brauche ich jetzt, wie viel Zeit gebe ich meiner Idee. Als ich zum Beispiel Journal gegründet habe, das war 2011, habe ich damit angefangen, 2012 ist es dann live gegangen, habe ich mir gesagt, ich versuche das jetzt ein Jahr in der Selbstständigkeit und habe mir dafür exakt für ein Jahr quasi Geld angespart, um zu überleben, ich sag mal auf Spaghetti-Basis, und habe das für mich als realistisch empfunden und eben gesagt, ich gebe meiner Idee in dieser Zeit die 100%ige Aufmerksamkeit, denn nebenbei was aufzubauen ist natürlich immer schön und auch die sichere Variante. Aber eben wie im Fall von Jour, entweder ganz oder gar nicht, ist am Ende dann oftmals dann doch die Frage. Sind das jetzt schon 3 Tipps gewesen?
Ja, das waren 3.
Oh je. Im Bereich Personal Branding würde ich auf jeden Fall eine Kommunikationsstrategie überlegen. Was ist mein Hauptmedium? Wo ist meine Zielgruppe? Wo möchte ich eigentlich meine Expertise einbringen? Es gibt ja inzwischen auch LinkedIn-Influencer, was ich auch eine ganze Zeit lang gar nicht wusste, die eben ihr Portfolio oder auch ihr Know-how nur auf dieser Plattform ausüben und sich da eine riesig große Reichweite aufgebaut haben, weil das als Medium ja auch noch relativ neu ist. Und das finde ich unheimlich spannend, anstelle die 140.000. Person zu sein, die mit irgendwie Outfit-Fotos auf Instagram jetzt um die Ecke kommt, finde ich in dem Moment nicht ganz so spannend, wie wenn man sich überlegt, was ist mein Medium und wo kann ich einen echten Mehrwert liefern. Also da mal ganz genau gucken, wo ist die Zielgruppe und wen möchte ich eigentlich damit ansprechen. Und zu guter Letzt, gute Frage. Finde ich gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt so die klassischen Businessplan-Ideen sich so anguckt, ich habe auch einen Businessplan geschrieben, aber was daraus dann wirklich Wirklichkeit geworden ist, ne, das stimmte dann irgendwie überhaupt nicht überein.
Also Flexibilität,
man braucht auf jeden Fall Flexibilität und muss seine Idee auch immer anpacken. Also ich habe zum Beispiel meinen Flow so ein bisschen gefunden, weil ich immer ja im Run quasi war, weil ich immer wusste, im Netz musst du dich nicht nur anpassen und immer wieder Neues ausprobieren, sondern du musst deine Leserin auch immer mit Neuem überraschen, Neues ausprobieren und da einfach ja niemals schlafen quasi. Und das ist in jungen Jahren natürlich auf jeden Fall viel machbarer. Also ich sag mal, mit Anfang 20, als ich damit angefangen habe, war ich da, was das angeht, noch wesentlich flexibler. Und jetzt so langsam hat sich das natürlich auch in die richtige Richtung entwickelt mit Mitte 30, dass ich genau weiß, wo da meine Stärken liegen und was ich wirklich machen möchte. Aber flexibel zu bleiben und seine Idee vielleicht auch anzupassen oder den Zeiten anzupassen, ich sag nur Corona, das hilft extrem und sich nicht so verrückt machen, wenn man nicht zu 100% an seinem ursprünglichen Plan gerade ist.
Danke, Jessie, für diese ehrlichen und offenen Einblicke in das Business. Wir sind alle froh, dass es Journal weiterhin gibt und freuen uns auf deine weiteren Kooperationen. Morgen geht es hier weiter mit Miriam Jax. Sie ist die Gründerin von Jax Beautyline und arbeitet gerade am Ausbau ihrer Produktpalette. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Bis dann!